ARD.
Ja, herzlich willkommen zu unserem Live-Podcast Streitkräfte und Strategien und der Weltspiegel-Podcast gemeinsam auf der Bühne. Das ist auch für uns heute Abend etwas ganz Besonderes. Ich bin Philipp Abrech, Host des Weltspiegel-Podcasts.
Und ich bin Stefan Niemann, Host bei Streitkräfte und Strategien, dem NDR-Info-Podcast zum russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Und normalerweise, Philipp, sitzen wir am Roten Baum oder in Lockstedt hier in Hamburg in einem schallgedämpften und schummrigen Studio und mitunter auch einsam am Mikrofon. Heute ist alles erfrischend anders.
Eine Premiere, Podcast mit Publikum, mit euch in der Zentralbibliothek am Hühnerposten in Hamburg. Und so viele sind heute im Saal. Wir freuen uns sehr darüber. Toll, dass ihr es geschafft habt. Sehr vielen Dank dafür.
Und ein Tag, an dem wahrscheinlich wieder in der Tagesschau eine Meldung oder ein Bericht aus der Ukraine ist, wie eigentlich immer in den letzten Jahren. Wir wissen es alle, vor 11 Jahren schon marschierten russische Truppen in die Ukraine ein, annektierten die Krim. Seit mehr als 3 Jahren schon tobt der von Wladimir Putin entfesselte große Angriffskrieg in der Ukraine. Und jeden Tag sterben dort Hunderte, vielleicht Tausende Soldaten und beinahe täglich auch etliche Zivilisten in den angegriffenen und bombardierten Städten und Dörfern.
Der amerikanische Präsident Donald Trump hatte ja vollmundig verkündet, dass er den Krieg in 24 Stunden beenden kann. Aber wie weit weg der Frieden ist, das konnte man auch in den letzten Tagen wieder sehen. Russland schickt jetzt beinahe täglich Hunderte von Drohnen in Schwärmen über die Grenze in die Ukraine, lässt Marschflugkörper und ballistische Raketen auf die Menschen in der Ukraine hinabregnen, Terror aus der Luft.
Ja, und wie ist das, in so einer Stadt unter Dauerbeschuss zu leben, in der jeden Tag Luftalarm ertönt? Wie halten die Menschen das aus? Wie lange kann sich das ukrainische Militär noch verteidigen? Das fragen wir uns oft bei Streitkräfte und Strategien. Was erwarten die Ukrainerinnen und Ukrainer heute eigentlich noch von den Europäern, von uns Deutschen? Und was gibt ihnen nach all den Kriegsjahren Hoffnung, dass Frieden vielleicht doch noch möglich ist? Darüber sprechen wir jetzt.
Sprechen wir jetzt und Stefan, wir sitzen nicht alleine hier auf der Bühne. Ich glaube, darüber werden sich alle freuen. Es kommt noch eine Dritte hier gleich auf die Bühne, auf die auch wir uns heute ausgesprochen freuen. Seit 2022 berichtet sie für die ARD als feste Korrespondentin aus der Ukraine und sie hat auch davor schon viele, viele Jahre als freie Reporterin aus und über die Ukraine berichtet.
Und diese Kollegin kennt das Land und seine Menschen schon seit 11 Jahren. Sie weiß also, was dieser furchtbare Krieg angerichtet hat und immer noch anrichtet. Und auch davon wird sie uns heute erzählen. Und ich glaube, es wird ausgesprochen spannend. Bitte begrüßen Sie, begrüßt unsere Ukraine-Korrespondentin, die sehr couragierte Kollegin Rebecca Barth.
Dankeschön.
Rebecca, du hast eine ziemlich lange Reise hinter dir. 25 Stunden.
Ja.
25 Stunden. Wie kommt man eigentlich von Kiew nach Hamburg, einsteigen im Krieg, aussteigen im Frieden?
Wie fühlt sich das an? Wir fahren mit dem Zug immer aus Kiew meistens nach Przemyśl, also die polnische Grenzstadt. Und ja, aus dem Krieg trifft es tatsächlich dieses Mal ganz gut. Wir hatten ja einen großen Luftangriff wieder auch auf die Hauptstadt. Und ich habe tatsächlich noch nachts in dem Zug die Explosionen gehört, im Halbschlaf. Und dann von Przemyśl geht es weiter mit dem Zug, mit dem Flugzeug von Krakau, von Warschau aus, je nachdem, wo man hin muss. Und je nachdem, wie die Verbindung ist, dauert das wie in diesem Fall 25 Stunden.
Und dann kommt man hier in Hamburg an und denkt sich erst mal, mein Gott, wie sieht es denn hier aus?
Das ist dann schon ein Kulturschock in Anführungsstrichen manchmal. Deswegen, ich fahre, wenn ich nach Deutschland fahre, nach Berlin, gerne auch in Polen mit der Bahn, weil dann habe ich 2x10 Stunden. Manchmal auch mit Übernachtung in Polen und dann hat man Zeit, so die Entfernung zu spüren und auch Zeit, den Weltenwechsel zu spüren. Für mich persönlich, mir hilft das immer. Und dann fahre ich in Berlin ein, so sehr entschleunigt. Ich habe Zeit zu lesen. Die Menschen im Zug ändern sich. Am Anfang sind noch sehr viele Menschen aus der Ukraine dabei. Irgendwann hört man viel mehr Polnisch, irgendwann viel mehr Deutsch. Und so kommt man dann so ganz langsam in die andere Welt. Und für mich ist das eine sehr angenehme Art zu reisen.
Rebecca, viele kennen dich von deinen bewegenden Hörfunkreportagen. Bei uns, bei Streitkräfte und Strategien, bist du Stammgast, genau wie Wassili Gollot natürlich auch. Ich will trotzdem auch für das Publikum hier kurz sagen, was über dich im Netz steht. Ich hoffe, du weißt es. Jahrgang 92, das darf ich verraten, geboren in Troisdorf bei Bonn, Studium der slawischen Sprachen und Literaturen, Sozialwissenschaften sowie Osteuropa-Studien an der Humboldt-Uni zu Berlin sowie der Freien Uni. Mehrfache Aufenthalte in Russland und der Ukraine, darunter ein Studienaufenthalt in St. Petersburg und Moskau, schon eine Weile her. Du beherrschst neben Englisch auch Russisch. Seit 2022, du hast es gesagt, feste Korrespondentin der ARD in der Ukraine. Rebecca, Jahrgang 92. Du bist geboren, als die Sowjetunion untergegangen ist, sozusagen auch eine Art Zeitenwende. Und die Ukraine wurde unabhängig. Was interessierte dich so an der Region? Das war ja von Anfang an deine Passion. Warum?
Ich habe tatsächlich angefangen, Slawistik zu studieren, nur aus dem Grund, weil ich Russisch lernen wollte. Ich habe das noch im Abi dazu wählen können und habe dann danach aber eigentlich keinen geraden Satz sprechen können. Und ich habe 2012 angefangen zu studieren und 2013 im Winter begann der Maidan, die Revolution der Würde, wie man heute sagt, in der Ukraine. Und das hat mich total interessiert. Ich habe mich gefragt, wofür protestieren die Menschen da? Was wollen sie erreichen? Ich kannte die Ukraine zu dem Zeitpunkt nicht und war vorher nur in Russland. Und bin dann im Sommer, Frühling 2014 das erste Mal in die Ukraine gereist, weil ich verstehen wollte, was passiert in diesem Land. Und dann bin ich sozusagen da hängen geblieben. Also es hat mich so fasziniert. Ich finde, Kiew ist eine wunderschöne Stadt nach wie vor. Das sagen die Leute auch immer, die das Land nicht kennen, dann das erste Mal in die ukrainische Hauptstadt kommen. Und man hat damals eben schon gemerkt, dass ich hatte damals das Gefühl, dass ich ein Stück Geschichte miterlebe, schon 2014. Das war eine ganz merkwürdige Phase nach der Revolution. Der Krieg begann gerade, aber man wusste nicht so richtig, was passiert denn da eigentlich. Die Krim wurde annektiert und es war so eine Zeit des Umbruchs, des Umschwungs, auch der Anarchie. Und ich habe aber die Energie von den Menschen dort gemerkt. Und so bin ich dann immer wieder in die Ukraine gereist und habe mich immer weiter damit beschäftigt.
Also eine junge Frau, die weiß, sie fährt in ein schon Krisengebiet, was wahrscheinlich Kriegsgebiet wird, weil es sie so interessiert.
Meine Mutter hatte natürlich furchtbare Angst.
Das wäre meine nächste Frage gewesen, wie deine Familie und deine Freunde darauf reagiert haben.
Meine Eltern waren nicht begeistert. Ich weiß noch, dass ich mich damals das erste Mal 2014 auf Listen vom Auswärtigen Amt für Krisengebiete schreiben habe lassen, damit Mama beruhigt ist. Weil man einfach wirklich auch nicht wusste, was passiert als nächstes. Das war eine ganz merkwürdige Zeit. Mittlerweile haben sich meine Freunde und Familien daran gewöhnt. Wobei, ich glaube, wenn du meine Mama fragen würdest, was sie davon hält, dass ich jetzt da bin, hätte sie mich lieber in Deutschland.
Ich kann mir vorstellen, dass du vielleicht auch mit großer Freude an deine früheren Aufenthalte in Russland zurückdenkst, an deine Reisen nach Moskau, nach St. Petersburg. Aber sicherlich hast du dir damals nie vorstellen wollen, dass du mal aus der Ukraine über einen russischen Angriffskrieg berichten werden würdest?
Also das Ausmaß so habe ich mir tatsächlich nicht vorstellen können. Ich hatte schon seit langer Zeit so das Bauchgefühl, dass wir einen großen Krieg in Europa erleben werden. Dass es sich dann so entwickelt, wie es sich entwickelt hat, konnte ich auch nicht einschätzen. Ich muss allerdings sagen, ich war im Auslandssemester in Moskau an der staatlichen Lomonossow-Universität im Wintersemester 14/15. Und ich war vorher in der Ukraine. Die ersten Menschen aus der Ostukraine mussten bereits fliehen. Ich habe damals das erste Mal Menschen kennengelernt, die haben sich den damaligen Freiwilligenbataillonen angeschlossen, also die wollten die Ukraine verteidigen, nicht alle von denen haben überlebt. Und dann sind wir nach Moskau zum Studieren und da war die Stimmung ganz anders und man hat die sogenannten Separatisten in ihren Uniformen durch Moskau laufen sehen, während die russische Regierung erzählt hat, dass das keine Russen sind, sondern örtliche, lokale Aufständische. Und an der Universität war schon damals eine sehr patriotische Stimmung. Ich kann mich daran erinnern, wir hatten so ein Raum für Studierende, wo man sich einfach, wo man so ein bisschen rumhängen konnte. Und da hing eine Riesenkarte an der Wand von der ehemaligen Sowjetunion. Und die russischen Studierenden haben damals Witze darüber gemacht, auf die Ukraine gezeigt und meinten, das gehört uns bald. Und meinten die ganze Ukraine. Oder ich kann mich daran erinnern, wir waren im Museum über den Zweiten Weltkrieg und unten drin ist ein riesen Souvenirshop. Und da hingen so Teller, die man sich kaufen konnte. Da war Putins Gesicht drauf. Dahinter die Ukraine und es stand drauf Krim Nasch, also die Krim gehört uns. Und zwar nicht nur die Krim in russischen Farben hinterlegt, sondern die gesamte Ukraine. Also das war damals schon und ich habe das damals als furchtbar empfunden, weil ich davor eben in der Ukraine war. Und da hat man sich damals so ein bisschen drüber lustig gemacht. Und man hat gar nicht verstanden, dass es im Menschenleben geht, dass Menschen fliehen müssen, dass Menschen sterben, dass Menschen die Heimat weggenommen wird.
Und das hast du erlebt dann demnach nicht in Kiew, sondern du warst am 24. Februar 2022 in der Ostukraine.
Als der Angriffskrieg angefangen hat, war ich in Kramatorsk in der Region Donetsk. Jetzt auch die wichtigste Stadt in dieser Region. Mittlerweile eine totale Soldatenstadt. Der logistische Hauptknotenpunkt für die ukrainischen Streitkräfte. Ich war damals mit einem Kollegen unterwegs und wir sind wie viele Menschen um 5 Uhr morgens von Einschlägen geweckt worden. Und dann ist erstmal Chaos ausgebrochen. Dieses Hotel gibt es mittlerweile nicht mehr. Daneben ist eine Pizzeria gewesen, wo eine Rakete gezielt auch eingeschlagen ist und sehr viele Menschen getötet hat. Das war so einer von vielen Orten, wo sich viele Leute getroffen haben. Journalisten, Angehörige von internationalen Organisationen, auch Soldaten. Und da hat jemand, der ist dann später festgenommen worden vom ukrainischen Geheimdienst, also ein Anwohner, offenbar den russischen Truppen eben die Koordinaten durchgegeben für diesen Raketeneingriff.
Kollaborateure, die man sehen konnte. Hast du, kurze Nachfrage, hast du in den ersten Tagen, nachdem dieser Angriffskrieg, der große Angriffskrieg angefangen hat, darüber nachgedacht, das Land zu verlassen? Manche haben das ja getan, manche auch nur vorübergehend sind dann zurück, aber du bist...
Ich habe es tatsächlich verlassen, nach einer Woche, weil ich Corona bekommen habe. In der ersten Woche. Das war auch noch. Und wir sind dann über Tage, auf jeden Fall am Ende waren wir in Lviv mit so Flüchtlingszügen, weil wir auch kein Auto hatten und uns das Ausmaß dieses Krieges tatsächlich so auch überrascht hat. Und dann... hat uns ein älteres Ehepaar aufgenommen in Lviv. Und ich habe gemerkt, ich werde krank und bin zur Apotheke und habe nach einem Corona-Test gefragt. Und die Frau dort hat mich natürlich, meinte, ja, haben wir. Aber du hast in ihrem Gesicht gemerkt, dass sie sich wirklich ernsthaft gefragt hat, ob das jetzt sein größtes Problem gerade ist. Und ich hatte aber Angst, dass ich eben diese Leute, die uns da aufgenommen hatten, irgendwie infiziere, weil die eben schon älter war und vor allem der Mann ein ehemaliger Tschernobyl-Liquidator war. Und es war tatsächlich Corona und dann bin ich in irgendein Hotel und habe mich da erstmal auskuriert. Ja, so genau, mal gucken, wie es wird. Es ist dann gar nicht so schlimm geworden, aber dann in dem Zug bin ich dann raus und später wieder entsendet worden.
Du bist dann wieder zurück aus freien Stücken und das muss man, glaube ich, auch nochmal sagen, als freie Reporterin. Ne? Ich finde das unglaublich mutig.
Dann ja schon für die ARD.
Ah, also dann trotzdem schon mutig.
Trotzdem.
Ja, weil ich da vorher frei unterwegs war, ich hatte meine Sachen in Kiew, ich hatte meine Wohnung in Kiew, ich hatte ja, als wir in den Osten gefahren sind, nur so ein kleines Köfferchen dabei. Ich dachte, ich hätte mir den Angriff auf Kiew so nicht vorstellen können. Ich dachte, wir können da wieder, das wird im Osten eskalieren, deswegen sind wir da hingefahren, um darüber zu berichten. Und für mich war das halt, meine Sachen liegen noch da, meine Wohnung ist noch da. Ich muss da wieder hin. Ich habe das ganz schwer ertragen, eben nicht vor Ort zu sein, wenn das mit Orten passiert, die dir ja auch persönlich was bedeuten, wo du nicht hinkommst und gar nichts damit verbindest, wie damals eben viele Kriegsreporter in die Ukraine geschickt wurden, die vorher in Afghanistan waren, in Syrien waren, im Irak waren und halt nur auf Krise spezialisiert sind. Bei mir ist das, ich bin auf die Ukraine spezialisiert, nicht auf Krieg.
Am 24. Februar 2022 hat dieser große Angriffskrieg begonnen. Seitdem fallen jeden Tag Bomben, Raketen, Drohnen vom Himmel. Und der Krieg, der wartet ja nicht darauf, dass man vielleicht den Abwasch gemacht hat oder dass man sich fertig angezogen hat oder dass man die Kinder zur Schule gebracht hat. Der Krieg, der platzt einfach mitten hinein ins Leben und der kündigt sich an, zum Glück kann man ja sagen, durch Luftalarm.
Durch Luftalarm. Wir haben alle eine App.
Die, hast du die dabei?
Ich hab mein Handy dabei, deswegen steht hier meine Tasche. Die kann ich natürlich.
Was man in der Handtasche hat.
Was man in der Handtasche hat. Genau, wir haben alle eine App. Ich kann euch das mal vorspielen. Und natürlich ganz normal die Sirenen. In meinem Fall ist die direkt vor dem Fenster, deswegen schlafe ich mit offenem Fenster. Dann höre ich die Sirene direkt, aber im Endeffekt hört sich das so an.
Okay, also wie ein richtiger Luftalarm draußen klingt es dann auch auf dem Handy. Und das Handy weiß, wo du bist, logischerweise. Also das gibt's.
Das ist, man kann die Region eingeben. Jetzt mache ich lieber wieder aus. So. Man kann die Region eingeben, bei mir ist es jetzt Kiew. Und wenn wir im Land unterwegs sind, dann wechseln wir die Region, geben eben die Region einen, in der wir uns befinden. Dann gibt es Regionen, beispielsweise Kharkiv hat noch so einen Sonderalarm, der uns beim Arbeiten tatsächlich stört. Das ist so ein ganz fieses Piepen einfach, der ständig losgeht. Und ich habe erst letztens rausgefunden, wie man den ausstellen kann, weil wir halt so praktisch nicht arbeiten können. Also immer mitten im Interview geht dieser Alarm los. Genau, aber im Endeffekt, diese App haben alle und die Sirenen draußen, Fenster offen, in meinem Fall, das ist so, ja, das ist meine Taktik.
Und was passiert dann in der Stadt, wenn dieser Luftalarm losgeht?
Dann kommt es darauf an, was kommt. Die allermeisten Leute haben Telegram-Kanäle, in denen sehr zeitnah, sehr gut informiert wird, mit was angegriffen wird. Bei gewissen Raketen weiß man, man hat so und so viel Zeit, je nachdem, wo man lebt. Also in Kharkiv beispielsweise haben die Menschen überhaupt gar keine Zeit, weil das so nah an der russischen Grenze ist. In Kiew, je nachdem, wenn Flugzeuge aufstehen, wird dann geschrieben, wir haben ungefähr 20 Minuten oder. Drohnen sind langsamer und da hört man dann sehr häufig die Flugabwehr schon schießen. Das hört sich ein bisschen an wie so ein Maschinengewehr. In der Regel werden die eher am Stadtrand abgefangen, wobei sie immer neue Routen auch ausprobieren. Und wenn das so viele sind wie jetzt zurzeit, dann kann man die nicht alle abfangen. Und auch die hören wir über unseren Häusern. Ich wohne in der Nähe vom Fluss. Manchmal fliegen sie über den Fluss und drehen dann ab. Und man kann die hören. Die hören sich an wie so ein, ja, wie ein Moped eigentlich. Deswegen werden die auch so genannt, diese Shahed-Drohnen. Und so arbeitet man viel mit dem Gehör.
Gewöhnen sich die Menschen da dran? Die rennen nicht mehr sofort raus bei jedem Luftalarm, kann ich mir vorstellen. Nach Jahren von Dauerbeschuss, zuletzt ja wieder ganz massiv, bleiben die dann manchmal auch drin?
Viele haben ja auch keine Schutzräume. Na, also wir kennen die Bilder, dass Leute in der Metro teilweise Schutz suchen. Ich wohne im Zentrum der Hauptstadt, da gehen die Leute nicht in die Metro. Weil man davon ausgeht, das ist vielleicht mit der sicherste Ort im Land. Aber viele haben ja auch die Metro nicht in der Nähe. Viele haben keine Schutzräume. Das heißt, die allermeisten haben so für sich ihre Taktik entwickelt. Sie gehen dann ins Badezimmer oder in den Flur. Zwei-Wände-Prinzip, dass du halt sagst, zu außen, da sind noch zwei Wände dazwischen. Wenn es eine Explosion gibt, wenn Strapnell fliegen, dann ist die erste Wand da, um das abzufangen und die zweite schützt dich.
Was machst du?
Wenn, dann auch eher Badezimmer. Aber ich warte sehr häufig tatsächlich und reagiere dann, wenn die Druckwellen so hoch sind, dass wirklich die Fensterscheiben wackeln. Und dann manchmal gehe ich runter in den Hausflur, wenn es ein sehr starker Angriff ist, weil ich da mich einfach sicherer fühle.
Starker Angriff heißt oft auch ballistische Raketen.
Weil die ballistischen sind schnell vorbei.
Also, man spürt die Routine.
Nee, also ballistisch, wenn Ballistik kommt, dann weißt du, okay, das geht schnell und dann knallt es wirklich sehr, sehr heftig. Aber das ist schnell vorbei. Aber so Drohnenangriffe, die gehen über Stunden, das sind verschiedene Schwärme, die kommen. Wenn die jetzt zwei ballistische auf Kiew abschießen, dann weißt du, du kriegst die Warnung und dann weißt du, in 5 Minuten kannst du dich wieder umdrehen, weil dann es rappelt dann einmal richtig laut. Und dann ist es aber in der Regel durch. Aber diese Drohnen, das sind wirklich Stunden und stundenlang die Explosionen, stundenlang das Geknalle, du schläfst nicht. Und das zerrt natürlich furchtbar an den Nerven auch von den Menschen.
Terror aus der Luft, hast du gesagt. Terror gerade. Aus der Luft. Was nimmst du mit, entschuldige, was nimmst du mit, wenn du quasi fluchtartig die Wohnung verlassen musst?
Zigaretten.
Nein, also, und das Handy, klar.
Ich habe... Wenn es wirklich nachts ist und du musst schnell raus, ich habe griffbereit, lange Hose, Pulli und irgendwie eine Jacke und Schuhe, wo man schnell reinhüpfen kann. Was ich aber tatsächlich sonst immer dabei habe, auch in meiner Handtasche, ist, das haben aber nicht alle, aber ich habe das, ein Tourniquet. Das hat mir ein Freund geschenkt und seitdem habe ich, genau, ein Tourniquet, seitdem habe ich das dabei, besser haben als brauchen. Das ist dann Umblutung im Endeffekt. Man legt sich das um die Arme, lernt man im Krisentraining.
Wir beschreiben das einmal kurz. Das ist ein Gurt mit dem Klettverschluss.
Genau.
Man das so sich dann um so verletzte Gliedmaßen.
Den Arm.
Philipp kriegt das jetzt an den Arm angelegt. Und dann kann man,
du musst mal zuziehen.
Dann kann man es ganz doll zuziehen. Ne? Ganz fest muss man zuziehen, damit eine Blutung gestillt wird. Oder warum
genau. Macht man das? Und man zieht es so fest zu, das tut dann wirklich weh, wenn du es richtig machst.
Und wofür ist dieser...
Dann kannst du nochmal nachdrehen. Du machst
alles es klar. Also das heißt, das muss man brutal fest anziehen.
Und damit ziehst du das dann nochmal nach, sozusagen, so richtig, du musst den Arm richtig abbinden.
So glaube ich...
Nee, so nicht. So wäre das schwierig, aber...
Also richtig fest.
Richtig fest.
Du hast aber eine Ausbildung gemacht, auch einen Erste-Hilfe-Kurs, was zu tun ist, wenn jemand verletzt oder gar schwer verletzt ist. Musstest du das schon mal anwenden irgendwann?
Ich habe das Vassili Golot mal angelegt, im Training.
Dem Fernsehkollegen.
Und dann haben wir ihn evakuiert im Training. Genau, man muss das ein bisschen üben. Man kann damit auch, wenn man es nicht richtig macht, es eigentlich schlimmer machen tatsächlich. Und es ist wichtig, dass sie eine gute Qualität haben, vor allem bei den Soldaten. Also das ist sowas, was auch viele Leute spenden an die Armee. Und wenn die schlecht produziert sind und diese Dinger hier brechen, kann es halt sein, dass du dich damit selber verletzt. Das ist Plastik. Und weil du die halt wirklich so zudrehen musst, ist es wichtig, dass das wirklich eine gute Qualität hat. Und im Endeffekt ist das, wenn wirklich was passiert, lebensrettend. So, weil wenn Arterien verletzt werden, dann blutet man sehr, sehr schnell aus. Also das ist so das Erste. Und mir hat das halt ein Freund geschenkt. Das hat jetzt nicht jeder bei uns im Studio dabei. Also nicht falsch verstehen. Aber ich denke mir, warum? Wenn ich's habe...
Es rettet Leben.
Im Zweifelsfall, wenn du mal wirklich in eine blöde Situation kommst, und ich hoffe natürlich, dass ich da nie enden werde, hoffe ich, dass ich entweder mir oder jemandem anderen damit vielleicht helfen kann.
Noch eine Nachfrage, wenn ich darf, zu den Menschen, die das jetzt schon seit über 1100 Tagen, wir zählen die Tage auch bei Streitkräften und Strategien von diesem großen Angriffskrieg, wie wir ihn nennen. Das muss doch unglaublich zermürben. Immer wieder Alarm, die Schlaflosigkeit. Man hört ja dann auch, dass es Menschen erwischt hat, dass Menschen gestorben sind oder schwer verletzt wurden. Hoffnung darauf, dass irgendein Waffenstillstand vielleicht doch passiert, dass es eine Pause gibt oder dass die Friedensbemühungen vorankommen. Immer wieder die Enttäuschung. Das muss doch zermürbend sein. Wie geht's den Menschen in deinem Umfeld? Sind ja auch Freunde, die du hast. Du bist ja richtig verwurzelt, wie du erzählt hast, im Land.
Das ist furchtbar zermürbend. Das ist furchtbar zermürbend und das kommt in Wellen. Also wenn wir jetzt über die Friedensgespräche reden, dann gab es mit Sicherheit viele Menschen, die tatsächlich so einen Funken Hoffnung hatten, der zwar, also viele konnten das schon einordnen, dass die Chancen auf Frieden relativ gering sind, aber trotzdem, dann ist es manchmal, dass man sich denkt, vielleicht passiert ja ein Wunder. So. Jetzt ist allen klar, das wird nicht passieren, nicht mit US-Präsident Trump. Und dann ist da eine ganz große Frustration natürlich auch zu spüren und eine große Perspektivlosigkeit. Also wenn du in der Ukraine lebst, dann kannst du nicht planen. Du kannst nicht deinen Jahresurlaub planen, du kannst den nächsten Tag nicht planen. Du lebst eigentlich von Tag zu Tag. Und es gibt dann wenig, was dir Hoffnung gibt, weil deine Freunde sind an der Front, der Vater wird eingezogen. Du bist auch zermürbt, weil du schläfst nicht, wenn du jetzt, sag ich mal, weiblich bist, also nicht die Gefahr hast, dass du eingezogen wirst. Aber du verlierst trotzdem Freunde. Wir haben Kollegen bei uns im Studio, deren Wohnungen sind bei Angriffen auch schon beschädigt worden und zerstört worden. Also das ist sehr, sehr nah, auch wirklich bei unseren Kolleginnen und Kollegen vor Ort, auch in der Hauptstadt. Und natürlich möchten die Menschen, dass es aufhört. Aber gleichzeitig merkt man langsam, dass es höchstwahrscheinlich so schnell nicht vorbei ist und dass auch die Hilfe aus dem Westen nicht ausreicht.
Die Militärhilfe.
Die Militärhilfe, die Sanktionen. Und viele Menschen, mit denen ich jetzt spreche, die sagen, wir können uns eigentlich nur noch auf uns selbst verlassen. Also wir müssen das selber schaffen. Die sind natürlich dankbar für jede Hilfe, die kommt. Aber da entwickelt sich eine Gesellschaft, die hoch traumatisiert ist, auch hoch militarisiert ist und das vermutlich auf Jahre bleiben wird.
Lass uns noch ein bisschen über den Alltag in der Ukraine, deinen Alltag und den Alltag der Menschen sprechen. Ich war vor einem Jahr selbst in der Ukraine, in Lwiw, das ist ja ganz weit im Westen an der polnischen Grenze. Und ich war so beeindruckt von der Atmosphäre dort. Also eine sehr lebendige Stadt, sehr voll mit Menschen. Auf dem Marktplatz stand jemand im Mickey-Maus-Kostüm und hat Luftballons verkauft. Man konnte sich fotografieren lassen. Eine Stadt wie jeder andere in Europa, könnte man meinen. Es ist übrigens eine sehr, sehr schöne alte Stadt. Und dann guckt man sich ein bisschen genauer um. Und ja, man sieht die Zeichen des Krieges. Die Fenster der Kirchen sind abgeklebt mit Holzpaneelen. Soldaten laufen durch die Straßen. Auf Fronturlaub nehme ich an. Diese Gleichzeitigkeit auf der einen Seite der Ausnahmezustand Krieg und dann dieser ganze normale Alltag, dieser Widerspruch. Wie erlebst du den in Kiew?
Das ist genau so. In Kiew hast du tagsüber eine relative Normalität auf den ersten Blick. Tolle Restaurantszene nach wie vor, wirklich gute Küche, Bars, auch Menschen, die Spaß haben. Aber ich muss ehrlich sagen, mittlerweile ist es eigentlich kein Widerspruch. Weil du kannst nicht 24 Stunden Angst haben. Es ist physisch unmöglich. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier und er gewöhnt sich an alles, so schlimm wie das ist. Und es ist ganz, ganz wichtig, um das psychisch zu ertragen, dass du natürlich deinen Ausgleich hast. Also du gehst ins Fitnessstudio, du gehst ins Theater, du gehst in eine Bar und dann gehst du abends in den Schutzraum in der Nacht, wenn die Angriffe sind. Du musst damit irgendwie leben, das ist die Realität der Menschen in der Ukraine und jeder hat da seine Strategie. Und es ist sehr schwierig wirklich zu vermitteln, Krieg ist nie flächendeckend. Auch in den Frontgebieten, wenn wir jetzt so den Gürtel von, sag ich mal, 30 Kilometern nehmen. Eine Stadt wie Kramatorsk, auch da gibt es Restaurants. Die Frauen fahren nach Kramatorsk, um ihre Männer zu besuchen. Das ist eine Soldatenstadt, aber die Frauen fahren trotzdem dahin. Und dann sitzt du da in der Pizzeria oder beim Asiaten und dann gibt es da in der Stadt einen kleinen Springbrunnen. Und es ist super schön im Sommer, es ist total grün, es ist echt eine schöne Stadt. Und da in der Nähe auch von Slavyansk, da gibt es so Seen und dann liegen die Menschen am See. Und im Hintergrund hörst du die Artillerie wummern. Es ist vollkommen absurd natürlich, wenn man das so auf den ersten Blick sieht, aber es ist total wichtig, diese Normalität im Ausnahmezustand zu haben.
Das gelegentlich erlebt, auch als Korrespondent und auch sehr, sehr erstaunt darüber, dass da, wo vielleicht gestorben wird, auch besonders intensiv gelebt wird. Wie muss man sich so einen typischen Samstagabend in Kiew vorstellen?
Wir haben ja Sperrstunde. Um 11, wenn ich mich richtig erinnere, oder es ist 12, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber das bedeutet, dass die Leute dann tagsüber feiern gehen. Also es gibt Techno-Clubs, die Techno-Szene in Kiew ist vor 22 eigentlich so im Kommen gewesen. In der Corona-Pandemie sind sehr viele Leute aus Berlin, weil die Clubs geschlossen sind, eben nach Kiew und haben Kiew für sich entdeckt. Es gibt in Kiew einen Techno-Club K41, sagen wir zumindest immer auf Englisch so, der ganz eng mit dem Berliner Berghain verbandelt ist und der auch eine ähnliche Szene an Leute anzieht. Also sehr freizügig, sehr queer, harter Techno, wo man normalerweise nachts hingeht, aber jetzt geht das eben nicht, also gehen die Leute da tagsüber hin. Und dann geht man halt nach Hause. Mittlerweile sagen mir viele Leute, wenn man vielleicht die 30 überschritten hat, auch ist eigentlich ganz gut für meinen Biorhythmus. Weil man dann halt nachts schläft, wenn es keine Drohnenangriffe gibt, aber man ist am nächsten Tag wieder fit. Und ich merke das auch bei mir selber. Ich werde halt um 10, 11 Uhr abends müde. Da ist dann Schicht im Schacht, genau.
Und in Berlin ist das ja inzwischen auch ein Trend, glaube ich, tagsüber.
Ja, genau.
Ja, aber da hörst du dann nicht auf, ne? Also da, du kannst tagsüber durch die Nacht in den nächsten Tag hinein.
Kommen wir mal von Kiew zum Frontbereich. Du hast es eben schon angerissen, in der Nähe der Front. Leben da überhaupt noch Menschen? Ja. Und wie muss man sich die Front vorstellen? Wir denken ja immer, das ist irgendwie eine Linie und dann gibt es irgendwelche Schützengräben, wo sich Soldateneinheiten eingebuddelt haben und aufeinander schießen, dazwischen Niemandsland. Ist das so und wer lebt da noch?
Man hat mittlerweile
Zivilisten.
Wirklich der Drohnenkrieg, über den wir auch regelmäßig berichten, ist wirklich das, was den Krieg unglaublich verändert hat. Also du hast diese Nulllinie, ne, das, was man sich mal vorstellt, diese eine Linie, aber es ist eigentlich eine Zone von mit Sicherheit 15, wenn nicht sogar 20 Kilometern, die vor allem im Osten der Ukraine total durchmilitarisiert sind. Das heißt, man hat da kleine Ortschaften. Die Soldaten ziehen ein, auch in diese Häuser, in verlassene Häuser, quartieren sich dort ein, fahren von dort auf ihre Positionen. Die Positionen sind zunehmend unterirdisch, eben wegen der Drohnen. Du hast in dieser Zone von 10 Kilometern fast nichts mehr, was unbeobachtet bleibt. Und das verändert natürlich die gesamte Kriegsführung. Es bedeutet, dass diejenigen, die dann in die Schützengräben wirklich müssen oder an vorderste Front, in vielen, vielen Fällen zu Fuß laufen müssen. Die werden nicht mehr in Schützenpanzern an ihre Position gebracht, weil man mit diesen kleinen Drohnen eben auch so großes Gerät rausnehmen kann. Mittlerweile laufen sie einzeln im Abstand voneinander. Die Drohnen gehen auf Menschenjagd. Das heißt, die sagen sich dann, okay, wenn wir, ich sag jetzt mal, 5 Leute auf Position bringen müssen, dann laufen die im Abstand von und wenn es dann eintrifft, dann trifft es den einen, aber eben nicht alle gleichzeitig. Und das bedeutet eben auch, dass du die Menschen nicht mehr evakuieren kannst, beziehungsweise sehr, sehr schwierig, die Verwundeten. Die kannst du nicht rausholen, beziehungsweise häufig zu spät. Also die liegen stundenlang, wenn nicht sogar Tage, verletzt auf Position, weil sie wegen der Drohnen nicht evakuiert werden müssen. Die müssen zu Fuß den Weg zurück, 5 Kilometer, 10 Kilometer, 15 Kilometer getragen werden, auch unter großer Gefahr für dann die Rettungskräfte. Die berichten immer wieder, dass sie gezielt beschossen werden. Und dann in dieser Zone, nicht ganz vorne, aber in dieser Zone auch immer noch Zivilisten. Es gibt einige Regionen, Cherson zum Beispiel, ein ganz berühmtes Beispiel, wo die russischen Truppen auf der anderen Uferseite stehen und gezielt Jagd machen mit diesen Drohnen auf Zivilisten in der Stadt. Also man merkt auch in Konstantinivka, im Osten der Ukraine, da leben noch Zivilisten. Das ist ungefähr 10 Kilometer von der Kontaktlinie. Die Russen machen da Druck und wollen eben diese Stadt. Das ist eine Geisterstadt. Die Leute gehen nicht mehr raus, weil sie gezielt eben selbst Zivilisten von Drohnen angegriffen werden können.
Wir berichten in unserem Podcast ja immer wieder, wie der Krieg sich verändert durch neue Erfindungen oder den Einsatz von Drohnen in neuen Gefechtssituationen. Du hast den Terror für die Zivilisten beschrieben. Gibt es Abwehrmöglichkeiten und ist die ukrainische Luftverteidigung besser geworden? Manchmal haben wir den Eindruck, sie sind auch dann überfordert, wenn so große Drohnenschwärme, hast du gesagt, losgeschickt werden auf Städte, aber auch im Gefechtsfeld. Was ist ein Kraut gewachsen gegen diesen Drohnenterror? Das ist ja für beide Seiten ein Problem.
Das ist auch immer eine technische Entwicklung. Also die neueste Entwicklung sind Glasfaserdrohnen. Vor allem die Russen haben da einen Vorteil. Also die hängen diese kleinen FPV-Drohnen an Glasfaser und das bedeutet, dass sie kein Signal mehr aussenden. Vorher hast du eine FPV-Drohne, du konntest das Signal stören, du konntest die orten. Mit den Glasfasern geht es nicht mehr und die fliegen auch 10 Kilometer mittlerweile.
Zur Erklärung, weil das komisch klingt, ich habe es auch erst vor wenigen Wochen das erste Mal gesehen, die haben eine große Spule unten drunter, wie so eine PET-Flasche eigentlich und ein ganz hauchdünnes Kabel quasi, so ein Draht, der sich dann abspult, während die Drohne fliegt. Man sieht dann diese glitzernden Fäden überall da im Wald und im Gefechtsfeld und die können nicht gejammt werden.
Die können nicht gejammt werden, weil sie eben dadurch, dass sie am Kabel hängen, kein elektronisches Signal abgeben, sind ein bisschen langsamer dadurch. Aber was die Soldaten halt machen, die sagen, wir müssen hören. Also hören, und die haben Schrotflinten dabei und versuchen, die abzuschießen. Und man bewegt sich halt versucht sich so mobil wie möglich zu bewegen. Wir erleben das auch auf russischer Seite, dass die mit Mopeds unterwegs sind, also mit kleinen, leichten Fahrzeugen, sodass du nicht mehr diese große Ansammlung sozusagen von dem Schützenpanzer, also von Truppen auf einem Haufen hast. Man versucht, beweglich zu sein. Aber im Endeffekt sagen mir die Soldaten immer wieder, das Einzige, was dich schützt, ist eine Schrotflinte und dein Gehör. Also schau dich um, sei wachsam und versuch wegzulaufen im
Endeffekt. Aber die Kabel, wenn ich das mal so sagen darf, oder diese dünnen Fäden, führen die nicht dann zu den Gefechtsständen, von wo die Drohnen gesteuert werden?
Du kommst ja nicht hin, wenn das 10 Kilometer sind.
Aber mit einer Drohne schon. Da könnte man schon filmen und angucken und wissen, die müssen wahrscheinlich die Stellung wechseln dann oder sich.
Aber so gut siehst du sie ja auch nicht, wenn die Drohne fliegt. Das ist ja ein ganz, ganz feines, nahezu durchsichtiges Kabel, wenn das dann auf dem Boden liegt. Ja, rein theoretisch schon, aber du hast, also auch das ukrainische Verteidigungsministerium hat ja das Ziel ausgegeben, eine Todeszone, eine Killzone, so haben sie es tatsächlich selber genannt, zu errichten, einen Streifen von 15 Kilometern, wo, so ist die Zielsetzung, kein Infanterist, kein russischer durchkommen soll. Also du hast wirklich einen Streifen an Zerstörung und natürlich die Infanterie auf dem Boden. Weil die sagen, du kontrollierst ein Gebiet nur, wenn du physisch dort vor Ort bist. Aber das größte Personalproblem, was die Ukraine eben hat, ist die Infanterie, weil das ist ein unglaublich gefährlicher Job. Du bist, wenn du es auf Position geschafft hast, der Weg dahin ist das Allerschwierigste. Wenn du es hingeschafft hast, dann hängst du dort tagelang, wochenlang. Mittlerweile werden sie über die Drohnen versorgt. Es gibt sogar Einheiten, da sind wir bei den Verwundeten, die das jetzt experimentieren, weil man die Verwundeten nicht mehr wegbekommt, dass sie dort Blutkonserven teilweise abwerfen, also mit den Drohnen eigentlich Essen, Munition, Trinken, Blutkonserven, alles dort abwerfen, aber eben auch eigene Angriffe fliegen.
Becca, gib uns mal einen Eindruck davon, wer kämpft da eigentlich? Wer sind diese Soldaten? Wollen die da noch kämpfen? Müssen die da noch kämpfen? Kriegen die mal Urlaub? Dürfen die mal raus?
Es ist natürlich nicht mehr die ukrainische Armee, die wir 2022 erlebt haben. Viele Leute, die damals ausgebildete Soldaten waren, Erfahrung auch aus dem Donbass-Krieg von 2014 gesammelt haben, viele von denen sind mittlerweile tot oder verwundet. Die Armee ist unglaublich gewachsen, genauso die russische Armee. Also wir gehen aktuell davon aus, dass wir 600.000, fast 700.000 russische Soldaten in der Ukraine haben, und angegriffen haben sie mit etwa 150.000. Die ukrainische Armee ist genauso gewachsen. Viele sind mobilisiert und da ist natürlich die Motivation durchwachsen, oder es kommt immer sehr auf die Leute an. Gleichzeitig treffe ich aber auch immer wieder Leute, die jetzt sagen, okay, jetzt gehe ich in die Armee. Die Armee versucht, Anreize zu schaffen, dass du dir praktisch deinen Posten aussuchen kannst. Aber wenn du zwangsmobilisiert wirst, also wenn du an der Bushaltestelle eingesammelt wirst und in den Bus gesteckt wirst und dann bekommst du vielleicht 4 Wochen Grundausbildung, dann ist die Chance, dass du in der Infanterie landest, relativ hoch. Und damit, dass du den Job machst, den wirklich niemand machen möchte. Also nur Leute, die wirklich, es gibt so ein paar Spezialeinheiten, professionelle Soldaten, die auch heute noch sagen, Infanterie, das ist mein Ding. Aber das sind wirklich die wenigsten. Viele Drohnenpiloten, das ist auch etwas, wo die Leute noch sagen, okay, das könnte ich mir vorstellen. Aber ja, es ist natürlich wirklich schwierig.
In welchem Alter kann man denn oder würde man denn eingesammelt werden an der Bushaltestelle?
Ab 25, also die mobilisieren von 25 bis 50, wollen das Alter auch nicht ändern, obwohl viele, vor allem aus Armeekreisen, immer wieder sagen, das können wir uns eigentlich nicht leisten. Jetzt haben sie versuchen Anreize zu schaffen für jüngere Soldaten mit Vergünstigungen und du bekommst ein Haus und so weiter und so fort, um eben eine jüngere Generation zu motivieren. Wir haben keine Zahlen, inwieweit das gut funktioniert. Das ist auch noch relativ neu. Ganz grundsätzlich erlebe ich aber nach wie vor an der Front, beziehungsweise viele auch, die so lange an der Front sind, dass sie sich eigentlich nicht mehr richtig vorstellen können, was sie sonst machen sollen. Dann erleben wir viele, die zeitweise fahnenflüchtig werden oder unerlaubt fehlen, aufgrund von beispielsweise die Frau ist schwanger oder ist die Mama ist krank und ich muss mal kurz nach Hause. Und sie bekommen keinen Urlaub, sie kriegen vom Kommandeur nicht frei. Es kommt immer sehr stark auf die Einheit und auf den Kommandeur an, wie gut es läuft. Da gibt es sehr gute Einheiten und dann gibt es auch wirklich gar keine guten Einheiten, wo auch Machtmissbrauch, Korruptionsfälle, Gewalt teilweise. Und auch diese Leute, die sozusagen abgehauen sind, aus verschiedensten Gründen, versucht die Armee wieder zurückzuholen. Ich hatte die Möglichkeit, mit einem von diesen jungen Männern zu sprechen, und der war vorher in der Infanterie und hat das beschrieben, wie man da kilometerweit laufen muss, total unterbesetzt ist, nur von Drohnen irgendwie angegriffen wird und es kommt keine Verstärkung und sie sind nicht gut ausgerüstet und sie sind wochenlang auf Position. Und der ist mittlerweile ein Drohnenpilot. Der konnte dann die Einheit wechseln, konnte einer Strafe sozusagen entgehen, indem er gesagt hat, ich gehe wieder zurück in die Armee, und ist aber jetzt in der modernen Einheit und sagt, also das ist für mich handelbar.
Weiß man eigentlich irgendwas über die Verluste der ukrainischen Armee?
Es gibt Schätzungen. Der ukrainische Präsident hat mal eine offizielle Zahl genannt. Das lag bei etwas über 40.000. Und ich würde behaupten, schon zu dem Zeitpunkt, als er das gesagt hat, ist das eine Zahl, die niemand ernst genommen hat. Also die Leute gehen davon aus, dass die Zahlen um einiges höher sind. Wie viel können wir nicht sagen? Was die Ukrainer rausgeben, sind die Schätzungen zu russischen Verlusten. Und da haben wir bald 1 Million erreicht. Also es sind jetzt, glaube ich, wir sind bei 999.000. Aktuell verlieren die laut ukrainischen Schätzungen über 1.000 Leute täglich. Und wenn wir davon ausgehen, dass sie vielleicht ein bisschen drüber sind, aber denke ich schon, 600, 700, 800 könnte es tatsächlich sein jeden Tag.
Und wir sagen an der Stelle dann immer, dass wir vorsichtig umgehen mit den Angaben der Kriegsparteien, logischerweise. Und wir sagen auch immer, was immer ein bisschen hilflos klingt, aber natürlich wahr ist, wir können diese Angaben unmöglich überprüfen. Das kann kein Faktenteam, das kann kein Faktchecker, das können Korrespondenten und Korrespondenten
vor Ort auch nicht. Was ich von den Soldaten in Ukrainischen immer höre, ist, dass die Todesfälle nur bestätigen, wenn sie den Körper bergen. Mhm. Jetzt ist aber die Situation genau wie mit den Verwundeten, dass du häufig einen Körper nicht bergen kannst. Und dementsprechend, die Soldaten, mit denen ich spreche, gehen von viel, viel, viel mehr Toten aus. Und die haben die Probleme eben auch in ihren eigenen Einheiten, dass sie den Verwandten sagen müssen, ihr Mann, ihr Bruder ist gefallen. Aber die bekommt die offizielle Bestätigung nicht, weil der Körper noch nicht geborgen werden konnte.
Ich habe im Netz ein paar Zeilen von dir gefunden. Begegnung mit einem ukrainischen Soldaten, der an der Front war und der überlebt hat. Und ich lese den Absatz einfach mal vor. Ich werde nie wieder, wer ich einmal war, sagt mir ein ukrainischer Soldat im Donbass. Innerhalb weniger Monate ist er äußerlich um 10 Jahre gealtert. Ein Bataillon von über 600 Mann sei in wenigen Wochen fast komplett ausgelöscht worden. Nur etwa 80 seien zurückgekehrt. Ich frage mich, 80 Mann von 600? Diese Verwundung auch an Leib und Seele bei den Überlebenden, das betrifft ja nicht nur die Soldaten, sondern die ganze Familie. Wer hilft diesen Menschen eigentlich?
Das ist die große Frage. Es gibt keine großen staatlichen Strukturen dafür, sondern es gibt hier und da einzelne Projekte, teilweise auch von Veteranen selbst, um sich gegenseitig aufzufangen. Was ich interessant finde, allgemein das Thema psychologische Hilfe, mentale Probleme ist in der Ukraine eher mit Scham besetzt. Jetzt trifft also eine Gesellschaft, die über so ein Problem historisch eher schambehaftet geredet hat, auf diese große Herausforderung. Und ich erlebe aktuell, es hat mir noch kein Soldat gesagt, bei mir ist alles super. Ich finde die sehr offen. Auch Männer im Gespräch mit einer Frau. Was ich durchaus bemerkenswert finde, muss ich wirklich sagen, die haben mittlerweile ihre eigenen Medien, ob das Podcasts zum Beispiel sind oder auf Instagram, wo sie große Reichweiten teilweise erzielen und sehr, sehr häufig, sehr offen über ihre psychischen Probleme sprechen. Und das teilweise Männer, die Kampfsoldaten sind, die Infanteristen sind, also die ein Männlichkeitsbild auch ein gewisses von sich selber haben. Und das gibt mir so ein wenig Hoffnung, dass sie dieses Thema als Gesellschaft für sich gut aufarbeiten können. Gleichzeitig ist die psychische Belastung so hoch, dass die allermeisten Menschen, die ich kenne, treffe, in Therapie sind, in Therapie waren, Antidepressiva nehmen, Schlaftabletten nehmen, Beruhigungstabletten nehmen. Also die psychische Belastung ist enorm und zieht sich durch die gesamte Gesellschaft.
Ich bin hängen geblieben an einem noch anderen Tweet von dir, den hast du vor 3 Jahren geschrieben. Und ich lese den auch einmal vor. Mich hat der unglaublich bewegt. Kunsttherapie in Charkiw. Eine Woche Zeit haben die Soldaten, dann müssen sie zurück an die Front. Kannst du schlafen, frage ich. Nein, sagt André. Was machst du da die ganze Nacht? Ich trinke. Und das hilft? Ja. Dann beginnt er zu weinen. Am Montag soll er nach Bachmut. Bachmut kennen wir, glaube ich, alle aus den Nachrichten. Du von deinen Berichten, da war richtig viel Krieg.
Da war richtig viel Krieg? Und der Krieg ist noch viel schlimmer geworden seitdem.
Ich finde, du hast das auf eine Art so schön geschrieben, fast poetisch. Und in diesen einfachen Sätzen, da liegt ja auch die ganze Grausamkeit des Krieges. Ich kann mir vorstellen, solche Begegnungen, die du hast mit diesen Soldaten, die begleiten einen auch noch ein paar Tage. Wie gehst du damit eigentlich um?
Ja, also der tatsächlich, an den kann ich mich sehr, sehr gut erinnern, weil der... als es dem offensichtlich sehr, sehr schlecht ging. Die hatten davor deren Einheit an einem Fluss gekämpft und er beschrieb, wie dieser ganze Fluss voller Getöteter ist und die Leichen so den Fluss runter schwammen. Und er meinte, das waren unsere Leute, es waren alles unsere Leute. Und um Bachmut wurde damals so heftig gekämpft, dass eigentlich alle gedacht haben, das fällt in ein paar Wochen. Es hat dann noch länger gehalten. Aber ich kann mich daran erinnern, dass ich mich von dem verabschiedet habe und wirklich nicht so richtig wusste, was soll ich dem sagen. Weil dann wird er da wieder in den Einsatz geschickt. Mittlerweile in dieser Kunsttherapie, in dieser Klinik sind die 2 Wochen. Aber es ist natürlich nichts. Also wenn du und die haben da die schlimmsten Fälle sozusagen. Also die Leute, die wirklich akut Hilfe brauchen, die kurz davor waren, sich zum Beispiel etwas anzutun oder ihren Kameraden etwas anzutun. Also die wirklich, die psychisch am allerbelasteten sind, um dort kurz wieder hergestellt zu werden, um sie wieder mit dem Ziel, sie wieder zurückzuschicken. Nicht mit dem Ziel, ihnen dauerhaft zu helfen, sondern mit dem Ziel, sie wieder einsatzfähig zu machen. Und das zeigt eben die ganze Brutalität dieses Krieges, das Zahlenproblem, das Personalproblem, dass du jeden brauchst und du den Leuten kein Ende gönnen kannst, aus ukrainischer Militärsicht. Und das ist furchtbar brutal.
Harter Übergang, ich mache ihn trotzdem. Wir berichten in unserem Podcast immer wieder auch über die Geländegewinne der russischen Streitkräfte, massive Verluste, aber Geländegewinne. Das bedeutet ja auch, dass die besetzten Gebiete größer werden, der Landraub größer wird. Aus diesen besetzten Gebieten hören wir aber wenig. Vassili und du, ihr könnt da nicht hinreisen, nehme ich an. Aber was hört man aus von Russen eroberten Gebieten, die ja nun zum Teil schon lange besetzt sind? Welches Klima, wie wird da regiert? Was sind da für Leute noch? Was hört ihr aus diesen besetzten Gebieten?
Das ist für uns wirklich ein ganz schwieriges Thema, aus den Gründen. Wir können nicht hin. Und die Menschen, die dort sind, haben häufig große Angst, mit uns zu sprechen. Ich hatte jetzt das Glück, dass ich mit einer Frau sprechen konnte, deren Eltern in Mariupol sind, noch immer. Und sie hat mit denen Kontakt, also sie konnte mir sozusagen über 3 Ecken erzählen und was wir dann machen, um die Situation einzuschätzen. Wir haben haufenweise Berichte von Menschenrechtsorganisationen und solche Berichte und da ergibt sich dann ein Bild. Und das Bild ist, dass die russischen Besatzungstruppen praktisch jedes Instrument nutzen, was sie haben, entgegen jeglicher Genfer Konvention, um ihre Kontrolle, ihre Macht auszuüben. Das heißt, sie setzen ihre Regierungen ein, ihre Administration. Sie zwingen die Menschen dazu, russische Pässe anzunehmen. Beispielsweise, du bist Lehrerin, du behältst oder Arzt, du behältst deinen Job nur, wenn du einen russischen Pass annimmst und wenn du das russische Curriculum unterrichtest und wenn du nach Russlands Pfeife tanzt. Du bist Rentner. Du musst einen russischen Pass annehmen, um überhaupt eine Rente zu bekommen, Transaktionen machen zu können. Viele Menschen berichten immer wieder, dass sie enteignet werden. Also wenn sie die Gebiete verlassen haben, dann werden die Wohnungen zum Verkauf freigegeben. Und sie, die einzige Möglichkeit, die sie haben, um ihr Eigentum zu behalten, ist, dass sie in die besetzten Gebiete zurückkehren und vor diesen russischen Besatzungsbehörden irgendwie versuchen darzulegen, nein, das ist tatsächlich meine Wohnung. Und was diese Frau, deren Eltern immer noch in Mariupol sind, erzählt haben, ist, dass in Mariupol ein Wiederaufbau auch für die russische Propaganda stattfindet und dass häufig Menschen beispielsweise aus Kasachstan sind, die eben diese Arbeiter, die dort wieder aufbauen, und die werden angesiedelt mit ihren kompletten Familien. Also ihre Eltern haben ihr eben erzählt, dass sich nicht nur das Stadtbild verändert, sondern eben auch die Bevölkerung, die dort lebt. Auch russische Soldaten bekommen Wohnungen, ziehen dorthin. Also man merkt über die Zeit, dass dort auch eine andere Lokalbevölkerung, eine russlandtreue Bevölkerung lebt. Umso schwieriger ist es natürlich für die Ukraine, auch irgendwann mal wieder Kontrolle über diese Gebiete zu bekommen. Und es ist eben ein Mechanismus, den wir kennen aus Donetsk, aus Luhansk, aus der Krim, wo all das schon mal durchgespielt wurde von russischer Seite.
Wenn ich dir so zuhöre, ich habe den Eindruck, es gibt so viele Risse in diesem Land. Ne? Der eine Riss, unübersehbar, das ist die Front, die einmal durchs Land geht, und dann ja vermutlich auch ganz viele Risse in der Gesellschaft. Die Menschen, die diesseits und jenseits der Front leben, die nach Deutschland oder nach Polen gekommen sind, die an der Front kämpfen müssen. Wie lässt sich dieses Land überhaupt zusammenhalten?
Ja, das ist natürlich absolut richtig. Viele, viele Konflikte, die jetzt gerade versucht man, die nicht aufbrechen zu lassen, aber natürlich werden sie irgendwann kommen. Leute, die Besatzung erlebt haben, da wird schon nachher die Frage gestellt, also wir kennen das aus der Region Kiew, aus Kharkiv, wo die Leute ein halbes Jahr etwa unter Besatzung waren. Diejenigen, die geflohen sind, kommen wieder und fragen, vor allem Männer, wie hast du denn überlebt? Also es werden Vorwürfe gemacht. Es gibt ein wirklich mangelhaftes Anti-Kollaborationsgesetz von ukrainischer Seite, was nicht differenziert diese Fälle. Hat jemand versucht zu überleben und musste deswegen mit den Besatzungstruppen vielleicht zusammenarbeiten? Ist er ein Überzeugungstäter? Wie geht man damit um? Die Leute, die eben die Besatzung erlebt haben, erzählen mir das immer wieder, dass sie das Gefühl haben, sie werden vorverurteilt von denjenigen, die zurückgekommen sind. Und sie sagen, ihr könnt euch überhaupt gar nicht vorstellen, was wir erlebt haben. Ähnlich mit den Menschen, auch die geflohen sind. Auch da, das ist natürlich kein einheitliches Bild, auch da ticken die Leute unterschiedlich. Aber es gibt durchaus Leute, die sowas sagen wie, wisst ihr, also wer in der schlimmsten Zeit nicht hier war, der muss dann auch nicht wiederkommen, so in die Richtung. Diejenigen an der Front, die wirklich an vorderster Front kämpfen, sagen, ihr lebt da in Kiew ruhig und ihr geht in die Restaurants, während wir hier Krieg haben. Ihr vergesst uns. Oder Soldaten sagen immer wieder, dass sie den Eindruck haben, dass die Zivilbevölkerung sie nicht mehr so stark respektiert. Die kommen nach Kiew zurück und sagen, die kommen damit nicht klar, dass da auf den ersten Blick ein normales Leben herrscht. Und das ist aber natürlich, das ist alles sehr emotional und die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte. Ich war mal bei einer Veranstaltung, wo eine Soldatin genau das sagte. So, ich kann es nicht sehen, wie ihr hier in den Restaurants sitzt. Wie kann das sein? Und dann stand eine junge Frau auf und sagte, ja, für dich sieht es aus, als würde ich im Restaurant sitzen. Aber weißt du, mein Freund ist gestern gestorben und wir sind zusammen ins Restaurant gegangen, in unser Lieblingsrestaurant, um Abschied zu nehmen. Und das hat so, diese Konversation hat für mich eigentlich die gesamte Komplexität der Lage und unterschiedliche Perspektiven perfekt gezeigt.
Keiner weiß, wie viel Last der andere trägt. Einer trägt bestimmt viel Last, Volodymyr Zelensky. Wenn jemand versucht, das Land zusammenzuhalten, dann vermutlich er. Wir nehmen ihn ja im Westen wahr als tapferen, unbeugsamen Kriegspräsidenten. Putin nennt ihn einen Nazi. Trump hat ihn gedemütigt und sagt, er hat eh keine Spielkarten in der Hand. Wie viel Rückhalt hat er in der Bevölkerung?
Er ist nach wie vor der beliebteste Politiker. Ich glaube, wir müssen da immer unterscheiden zwischen Innen und Außen. Und da ist diese Situation im Weißen Haus, die ja mittlerweile berühmt ist, die wir alle kennen, ein perfektes Beispiel. Er wird gedemütigt und das gesamte Land steht hinter ihm und sagt, das macht ihr nicht mit unserem Präsidenten. Aber wenn du dir innenpolitischen, da sind wir bei Personalmangel, Rekrutierung, Mobilisierung, die Themen anschaust, dann gibt es da durchaus eine lebhafte Debatte oder auch Medienfreiheit. Also viele Kritiker werfen ihm vor, sehr doch viel Macht zu konzentrieren. Das alles alle haben aber einen Konsens, und das ist, wir müssen diesen Krieg gewinnen und wir müssen uns gegen Russland wehren und verteidigen, auch die Opposition. Also da muss man ganz klar zwischen Innen und Außen differenzieren.
Gäbe es denn jemanden, der gegen, ich benutze jetzt mal ein Wortspiel, gegen Selenskyj in den Ring treten würde?
In den Ring meinst du Klitschko?
Und wie in würde, Hamburg muss man und, diese Frage stellen.
Und, ja. Und wie würde Russland darauf wohl reagieren? Weil die wollen ja eventuell genau das, einen Regimewechsel.
Ja, aber Klitschko ist ja auch, wäre auch nicht pro-russisch. Ich glaube, Klitschko will das ja schon sehr lange. Also er ist einer von Selenskys Dauerkonkurrenten oder Kritikern. Ich habe jetzt keine Umfrage gesehen, die ihm ernsthafte Chancen einrechnen würde. Wenn wir aber tatsächlich über, wer könnte sich bereit machen, dann sagen viele Saluschny, der ehemalige Oberbefehlshaber, also ein Mann aus dem Militär. Und das ist, glaube ich, durchaus eine gesellschaftliche Kraft, mit denen man rechnen muss. Die Militärs, diejenigen, die gekämpft haben und dann den Sprung in die Politik wagen möchten. Viele haben da mit Sicherheit auch keine Lust drauf, aber da gibt es durchaus einige Gruppen, glaube ich, die sich in Stellung bringen langsam und mit denen in Zukunft zu rechnen ist.
Wir haben euch ja gebeten, uns eure Fragen an Rebecca zu schicken. Unser Hörer Liam Hirsch hat das getan. Ich möchte gerne wissen, wie du, Rebecca, die militärische Unterstützung aus dem europäischen Ausland wahrnimmst. Kannst du was dazu sagen?
Ja, sie ist ja da. Sie ist auch massiv und sie reicht aber trotzdem nicht aus. Ich erlebe sehr viel Dankbarkeit nach wie vor auf ukrainischer Seite, im Militär, in der Bevölkerung. Für die Unterstützung allen ist klar, ohne wäre die Situation noch angespannter. Aber sie ist eben auch mit Unterstützung enorm angespannt, jetzt gerade wieder. Und ich habe es eben schon gesagt, die Ukrainerinnen und Ukrainer sagen zunehmend, wir können uns noch auf uns selbst verlassen. Sie fahren ihre Rüstungsproduktion hoch, beziehungsweise ihnen ist das gelungen, trotz Angriffskrieg. Mittlerweile laut offiziellen Angaben 40% des verbrauchten Geräts produzieren sie selber und sagen eben auch in Zukunft, helft uns lieber dabei, noch mehr zu produzieren. Wir haben noch mehr Kapazitäten, uns fehlt das Geld, als Gerät von außen, was auch nicht immer ganz kompatibel ist, ganz viele verschiedene Systeme, die da irgendwie miteinander in Einklang gebracht werden müssen. Auch das ist ja eine große Herausforderung.
Zum Abschluss auch eine Frage, die uns über die Mailadresse der Redaktion erreicht hat. Etliche Hörerinnen und Hörer haben uns die Frage mitgegeben, was stimmt dich, Rebecca, hoffnungsfroh, dass du vielleicht auch eines Tages umschulen kannst von der Kriegsreporterin zur Chronistin von Waffenstillstand, Friedensverhandlungen und ja, vielleicht Wiederaufbau sogar. Denkst du so weit? Oder?
Das wäre natürlich schön. Ne? Also ich denke mir schon manchmal, boah, wenn ich das noch erleben dürfte. Ich habe den Kriegsbeginn, Beginn des Angriffskriegs miterlebt. Ich würde super gerne das Ende miterleben. Und ich kann mich gut daran erinnern, dass wir im ersten Jahr, und das habe ich mir das ausgemalt, wie wird das sein? Der Siegestag und wenn es dann endlich vorbei ist und wir sind in Kiew und was wird das für eine Party, Wahnsinn. Ja, mittlerweile glaube ich, dass ich das nicht mehr erlebe.
Im Sinne von nicht mehr in der Ukraine erlebe, meinst du?
Genau, also nicht mehr als Korrespondentin. Und dass es vielleicht auch nicht diesen einen Tag gibt, sondern es wird so ein komisches Einfrieren, Ausplätschern und es wird weiter gestorben und weiter geschossen, nur auf einer Intensität, die vielleicht um einiges geringer ist. Und ich bin sehr pessimistisch von Haus aus, von Natur aus. Und deswegen betrachte ich für mich persönlich die Dinge anders. Ich stelle mich auf das Schlimmste ein. Also ich habe keine Hoffnung, weil ich dann auch nicht enttäuscht werden kann. Das ist natürlich jetzt super deprimierend, ich weiß. Aber für mich ist es einfacher, mit all dem umzugehen.
Und es klingt so, als würden viele Ukrainerinnen und Ukrainer vielleicht ähnlich denken und fühlen.
Ja, aber es ist auch was Pragmatisches. Also es ist wirklich keine Schwarzmalerei, sondern ich schaue mir halt das an, die Probleme, die da sind. Und die Situation ist schwierig. Die ist jetzt schwierig. Ich weiß, dieser Sommer wird super schwierig. Die Luftangriffe werden zunehmen. Also ich stelle mich darauf ein, dass wir jeden Tag Luftangriffe auf Kiew haben mit Hunderten von Drohnen. Dann ist es super, wenn es eine Nacht nicht ist.
Aber du rechnest erstmal damit.
Ich rechne erstmal damit, genau.
Ein pragmatischer Pessimismus.
Ja. Es ist einfach Pragmatismus. Ich glaube, es ist einfach Pragmatismus. Ja.
Rebecca Barth, unsere Korrespondentin in der Ukraine. Ich fand es ganz, ganz spannend. Vielen Dank, dass du die weite Reise zu uns gemacht hast und uns von deinen Erlebnissen in der Ukraine berichtet hast. Wir haben jetzt viel über Krieg gesprochen, aber ich hoffe, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen und dann vielleicht auch ein bisschen über Frieden sprechen können.
Das wäre super schön.
Das hoffen wir sehr. Danke erstmal.
Danke euch für die Einladung.
Applaus im Saal, man kann es hören. Das war's von uns. Ein Experiment der Doppel-Podcast live aus der Zentralbibliothek in Hamburg. Toll, dass Sie dabei waren, dass ihr da draußen dabei wart. Vielen Dank und an euch da draußen wie immer der Hinweis: Lob, Kritik und Anregungen gern per Mail an streitkräfte@ndr.de. Das sagen wir immer am Schluss, beziehungsweise an, das muss ich ablesen, weltspiegel.podcast@ard.de. Vielen Dank für das Interesse. Danke.